Ich lese Psalm 2, den uns Rainer Wörz in seiner Predigt im Licht des aktuellen Geschehens auslegen wird. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort heute Morgen, für die Zeit der Gemeinschaft untereinander und mit dir. Wir danken dir, dass wir dich, den Schöpfer der Himmel und der Erde, anrufen dürfen, mit dir reden dürfen, dich als deine Kinder, die wir an dich glauben, ansprechen dürfen. Danke, dass du uns kennst und liebst, jeden Einzelnen von uns, dass du die Geschicke der Welt leitest, aber auch alles weißt, was uns persönlich betrifft. Du kennst unsere Sorgen, unsere Nöten, auch unsere Freuden. Danke, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen. Und danke, Herr Jesus Christus, dass du am Kreuz alle Schuld und Sünde getragen hast, alle Schuld und Sünde der ganzen Welt und den Weg zum Vater freigemacht hast. Und danke, dass wir um deinen Plan wissen dürfen, lieber Vater, den du uns in deinem Wort offenbart hast, dass wir wissen dürfen, du hältst alle Fäden in der Hand und du kommst mit deinem Plan zum Ziel. Wir loben und preisen und verherrlichen dich darüber. Und so bitten wir dich, dass wir heute Morgen auf das hören, was du uns sagen möchtest durch Rainer Wörz. Gib ihm dazu Vollmacht und Weisheit von dir und uns offene Herzen, auf das zu hören, was du uns durch ihn sagst, dass wir bereit sind, uns verändern und korrigieren zu lassen, dass wir deinen Willen und deine Wege für uns erkennen dürfen. Danke, dass du es bist, der uns beschenkt mit seinem Wort, der uns führt und leitet durch seinen Geist. Und so wollen wir uns deiner Führung und Leitung immer wieder ganz neu auch anbefehlen, uns neu aufrichten lassen auf dich. Und wir bitten dich für unsere verfolgten Geschwister weltweit, die in Not und Elend und Verfolgung stehen, in Bedrängnis sind, tröste und stärke sie, hilf ihnen und segne sie und segne auch die, die ihnen helfen. Wir bitten dich auch für unsere Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Gruppen, die sich treffen, und für die Mitarbeiter, die ihnen dein Wort nahebringen, dass du auch ihnen begegnest und sie segnest. Danke für die große Freiheit und die vielen Möglichkeiten, die wir hier haben dürfen. Und wir bitten dich für dein Volk und Land Israel, das auch in Bedrängnis ist. Bitten dich um Weisheit für alle Regierenden. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du über sie wachst. Wir befehlen sie dir an, stellen uns als deine Kinder ganz bewusst an ihre Seite. Und so danken wir dir für diesen Gottesdienst, danken dir für deine Gegenwart. Amen. Amen.
Psalm 2 bildet wohl mit Psalm 1 ursprünglich eine Einheit und dient der, so wird allgemein angenommen, der Inthronisation des Königs David, also als er seine Regentschaft angetreten hat, am Beginn seiner 40-jährigen Regentschaft, und ist bei den Tehillim, bei den Lobenden, bei den Psalmen eine Art Vorwort und Einführung. Aber wenn man diesen Psalm liest, dann muss man feststellen, das war ja gar nicht zur Zeit Davids und Salomos so. Das ist ja so noch eigentlich nie erfüllt. Auch wenn David, der auf dem Zion thronende König ist, spricht er letztlich prophetisch doch von einem Reich, das erst kommen wird von seinem Nachkommen, so wie es ihm später 2. Samuel 7 verheißen wird, dass einer seiner Nachkommen eine ewige Herrschaft empfangen wird, der Davidide Jesus, so wie wir das aus dem Neuen Testament wissen dürfen. Insofern ist David auch kein buchstäblicher Sohn des Herrn, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, das ist ja Psalm 2, Vers 7, sondern ein sogenannter angenommener, ein Adoptivsohn, so wie Israel ein Sohn unter den Völkern Gottes ist, als erstgeborenes Volk. Eigentlich, wenn man es genau liest, ist Psalm 2 politisch absolut inkorrekt. Denn Psalm 2 propagiert etwas, das uns auch heute in positiver und in negativer Form immer wieder begegnet, eine israelitische Weltherrschaft. Es ist ja klar, dass jemand, der nicht von der Bibel her denkt, das total ablehnt. Verstehe ich ja. Ging bei mir auch nicht anders. Aber Gott hat dieses Volk erwählt und es soll, wenn es unter die Herrschaft des Herrn Jesus kommt, wenn es wirklich den annimmt und akzeptiert, den Gott gesandt hat, dann soll dieses Volk wirklich auch Haupt der Völker sein und nicht Schwanz, so heißt es bereits 5. Mose 28, 29, wo Mose vor 3.500 Jahren prophetisch über das Werden und die endzeitliche Annahme Israels spricht und ins tausendjährige Reich hineinblickt. Also es ist eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes. David ist um 1000 vor Christus, seit 3000 Jahren gibt es diesen Psalm und er bringt diese Sehnsucht nach dem wirklichen Friedensreich zum Ausdruck. Und es ist für mich erstaunlich und auch ein klein wenig ein Mini-Wunder, dass David, obwohl er ja eigentlich noch mit 33, als er den Thron Judas bestiegen hat, mit 30 hat er den Thron bestiegen, oder mit 33 und mit 40 den Thron Israel. Sie müssen mir schon ein bisschen helfen, ich bin ja ganz allein hier vorne. 33 und 40 und als da war er ja noch relativ jung, aber er sieht schon ganz klar, auch mit mir kommt das Eigentliche nicht. Auch mit meinem Sohn Salomo wird das Eigentliche nicht kommen. Mose, am Ende des Lied des Moses, ich weiß aber, dass ihr den Herrn verlassen werdet. Also sie hoffen bereits schon auf den, so wie es David dann nach seiner schweren Sünde im Psalm 51 sagt, der wirklich ein neues Herz geben kann, schaffe in mir ein reines Herz. Und trotzdem müht er sich in der damaligen Haushaltung, er strengt sich für den Tempelbau an, den levitischen Priesterdienst und all diese Dinge, obwohl er weiß, dass alles vorläufig das Endgültige kommt noch, aber er läuft in der Spur Gottes. Man kann da keinen Schritt überspringen. Also eine israelitische Weltherrschaft. Und bis dahin haben wir Rebellion des Menschen gegen Gott. Muss uns ganz klar sein, kein noch so gutes politisches Programm, keine Ideologie, keine noch so kraftvolle Anstrengung kann wirklich Frieden schaffen. Es wird allerdings nach dem prophetischen Wort vor dem eigentlichen Friedensreich eine antichristlich-babylonische Vorwegnahme, eine satanische Vorwegnahme geben, die täuschend ähnlich ist. Aber dann kommt eigentlich erst die schlimmste Zeit, die allerdings ganz kurz ist, und dann kommt der Herr. Ich erinnere mich noch gut, als wir bei einem frommen Vinzenz Pfad waren, das so eine, die Stadt auf dem hohen Berg, könnte man annehmen, die Jesus beschreibt, da am See Genezareth weit oben. Und dieser Jehiel, eingewanderter französischer säkularer Jude, wurde sehr fromm in Israel und fast ein Orthodoxer. Und er stellt einen besonderen Wein her und die Verantwortlichen haben schon gesagt, wenn das Beit Mikdash, also der dritte Tempel gebaut wird, dann könnte das der Wein, der die Reinheitskriterien für den Tempel erfüllt, eben von Jehiel sein. Und er sagte mir so im Zwiegespräch, sagte er, weißt du, die Völker kommen auch deswegen nicht zur Ruhe, weil wir noch nicht in der Ordnung Gottes leben. Er hat also den Konnex, die Verbindung gezogen und hat gesagt, Israels Gehorsam hängt auch mit dem Toben der Nation zusammen. Das ist ein interessanter Gedanke und ich glaube, er ist biblisch. Ja, und das ist so schwierig in unseren Tagen. Sie haben sicherlich die große Aufregung um die Äußerung des israelischen Innen- und Polizei- und Sicherheitsminister Ben-Gvir gehört, der natürlich sehr drastisch das ausgedrückt hat, 30, 40 eliminierten Palästinenser jede Nacht im Gazastreifen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, mal zu versuchen, was hat er eigentlich wirklich gesagt. Also es ist letztendlich für die Weltöffentlichkeit eine Katastrophe, dass er so gesagt hat, aber er hat es nicht ganz so drastisch gemeint. Im Kontext, wenn man das ganze Interview anschaut, geht es ihm natürlich um 30, 40 terroristische Palästinenser, die das jüdische Volk vernichten wollen. Aber an diesem Mann und auch an dem Finanzminister Smotrich, der ja den Siedlungsbau so vorantreibt und dieses Projekt E1, wo die ganze Weltöffentlichkeit aufschreit, sogar unser Bundeskanzler hat gesagt, das geht gar nicht, da Male Adumim, dann hin in der Verlängerung noch dieses Siedlungsgebiet. Und jetzt ist unser Herz ein bisschen zerrissen. Also dann haben wir, und ich muss Ihnen das mal sagen, wenn wir nach Israel kommen oder wenn wir Israel betrachten, dann freuen wir uns ja besonders über die Religiösen, die Siedler, die Orthodoxen, die Ultraorthodoxen. Also wir freuen uns über die, die wirklich den Gott Israel suchen, die dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs dienen wollen. Aber ohne Jesus wird das halt schräg. Also da ist unser Herz zerrissen. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, die sind ja schon, die wollen ja den echten Gott ehren, aber Paulus würde, so wie er es im Römerbrief formuliert hat, vielleicht sagen, aber ohne Erkenntnis. Also ohne Jesus-Erkenntnis. Also da schlägt unser Herz und denkt man, ja, die kommen von der Schrift her, ja, die kommen vom Gott Israels her, aber ohne Jesus wird es halt schräg. Und da gibt es ja tatsächlich auch diese Großreichsgedanken, weil die eben sagen, das muss man einfach mal verstehen, na lest doch mal die Tora. Wem hat Gott dieses Land gegeben? Wessen Land ist es? Es ist Gottes Land und Gott hat es uns gegeben und wir sollen es, und da denken die eben ganz alttestamentlich, auch in Besitz nehmen. Also ohne Jesus wird es schräg, aber irgendwo versteht man das. Und das führt zu einer komischen Sache. Also wenn man sozusagen die betrachtet, die die Bibel ernst nehmen, den Tanach, das Alte Testament, so wie wir das nennen, dann freut man sich, aber gleichzeitig denkt man, auweia, wo wird das hingehen? Bis hin übrigens wahrscheinlich auch zu Christenverfolgung, judenchristlichen Verfolgung in der Endzeit. Es ist nicht einer der wenigen Gemeindeleiter, der mir gesagt hat, die werden uns noch verfolgen. Also da ist unser Herz so zweigespaltet und das ist ein bisschen schwierig. Aber Gott hat da einen Weg. Aber ich wollte das doch sagen, israelitische Weltherrschaft, das will Gott, aber nicht menschlich vorweggenommen, das wird in die antichristliche Spur führen, nicht mit Gewalt, sondern unter der Herrschaft Jesu. Und da muss das jüdische Volk sich auch vorher unter Jesus beugen und ihn anerkennen. Das ist also ein sehr schwieriges Thema, aber ohne religiös-spirituelle geistliche Dimension kann man das gar nicht richtig verstehen. Meines Erachtens ja sowieso ein Grundfehler des Westens, dass er die ganze Sache zu wenig unter Berücksichtigung der Religiosität, der Spannungen. Das ist auch ein Kampf zwischen Allah, das heißt eigentlich nur Gott, aber Sie wissen, was ich damit sagen will, Allah und dem Gott der Juden und der Christen. Es ist, und so wird es auch im Islam verstanden. Israel, das Land, hat mal zum Haus des Islam gehört, und was einmal Haus des Islam war, also islamisches Land, das kann nie wieder zurückgegeben werden. Das bleibt, und das ist also für sie eine Sache auch für die Ehre ihres Gottes. Und sie glauben, wenn sie Gott, also jedenfalls die Radikalen, treu sind, Allah treu sind, dann werden sie den Sieg davontragen. Und es gibt ja diese ganz verrückte Variante im Iran, die schiitische Variante, die sagen, je größer das Chaos ist, desto näher wird der Mahdi, diese Erlösergestalt, der verschwundene Imam im frühen Mittelalter wieder auftauchen und wird uns dieses Land und die Weltherrschaft und den Sieg geben. Also sind verrückte Dinge, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man spürt ja, wie die Dinge immer mehr kulminieren. Dieser Kampf auch zwischen Gottlosigkeit, falscher Religiosität und wahrem Glauben, der findet ja in der Endzeit seine Zuspitzung. Es wird ja nicht weniger werden. Ob es nochmal Wellen nach unten gibt, weiß ich nicht. Wehen hören ja auch mal auf, bevor sie dann wieder einsetzen. Oder ob es jetzt gleich eine heftige Wehe gibt. Aber wir spüren, die Dinge spitzen sich zu. Und wenn sie dann sehen, dass der engere Ring um Israel, Syrien, das ist ja ganz komisch, gell? Also ich meine, da ist ein Mann an der Macht, der 10 Jahre mit Millionen Kopfgeld von den Amerikanern als ISIS-Mann, als IS-Mann, also als islamischer Fundamentalist gejagt und gesucht wurde. Der ist jetzt Chef in Damaskus. Und ob er wie Erdogan eine Zeit lang Kreide nur gefressen hat oder wirklich sich geändert hat, ich glaube eher Zweiteres. Jedenfalls unheimlich, die Israelis haben jetzt ja einen Flughafen bombardiert zum wiederholten Male, weil sie nicht wollen, dass die Türkei dort Raum greift. Also ganz ungute Entwicklungen, dann haben sie atomangereichertes Uran gefunden in Syrien, das wusste man gar nicht so richtig. Ich wollte nur noch sagen, und dann gehen wir weiter, also die Bibel spricht ja von einem Krieg mit dem engeren Kreis um Israel, Saharia 12, und dann Hesekiel 38, 39, ein weiterer Kreis, Türkei, Libyen, Sudan, Algerien, die Houthis unten, Jemen, Iran, auch Syrien und wohl die Führungsmacht Russland, wobei das muss nicht unbedingt sein, das könnte aber gut sein. Und dann könnte es, nachdem da auch durch Gottes Eingreifen zu einem Sieg Israels kommt, wirklich zu diesem Großreich kommen. Aber das wäre dann nicht das Reich Jesu Christi. Das kommt erst dann, wenn sie den erkennen, den sie durchstochen haben, sondern dann wird es eigentlich leider in eine Katastrophe geben, denn das prophetische Wort sagt, wenn sie sagen, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben. Wir haben uns geborgen, lesen Sie mal Jesaja 29, 28, wir haben uns geborgen, wir haben einen Vertrag, wir sind gesichert, uns kann nichts passieren, wir sind schlau, wir haben Diplomatie, wir haben eine starke Armee und das muss Gott Ihnen alles noch zerbrechen, dass Sie Ihr Vertrauen allein auf den setzen und sprechen, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Aber ganz generell haben wir, und der Herr hat es für uns mathematisch Minderbegabte einfach gemacht, in diesen 12 Versen 4 mal 3 Verse 4 Teile. Und so haben wir im ersten Teil die Weltrevolution. Im zweiten Teil haben wir dann das Lachen Gottes. Der Allherr hat seinen König eingesetzt. Im dritten Teil, du bist mein Sohn, das Zwiegespräch. Und im vierten Teil, küsse den Sohn. Und jetzt schauen wir uns mal die Weltrevolution an. Lasst uns zerreißen seine Bande und Seile. Das könnte ja gerade heute geschrieben worden sein. Wer fragt noch nach Gott? Also ich rede jetzt natürlich immer sehr stark aus der Perspektive eines westlich geprägten Menschen, einer Industrienation. Die Welt ist nicht gleich, in Afrika mag das anders sein und in Asien, aber so aufs Ganze gesehen haben wir eine zunehmende Rebellion gegen Gott. Buber verdeutscht diese Verse. Warum tosen die Weltstämme murre Nationen ins Leere? Also es ist umsonst. Also kann man gegen Gott kämpfen? Kann man. Aber es ist sinnlos. Ins Leere. Erdenkönige, also erlauchte Regierende, treten vor, mit Sammenmunkeln erlauchte wieder ihn, wieder seinen Gesalbten, sprengen wie ihre Fesseln, werfen wie ihre Seile von uns. Je mehr es tost und stürmt, je gottloser die Welt wird, desto näher ist der Herr. Es ist ein Ringen gegen Gott, auch wenn viele Menschen das nicht so beschreiben würden, aber von der unsichtbaren Welt, von der Sicht der Kosmogratoren, von der Sicht der Weltbeherrscher der Finsternis, lesen Sie mal über die Waffenrüstung, Epheser 6 und andere Stellen, da ist es ein bewusster Kampf gegen Gott. Und der Mensch wird instrumentalisiert und weil er sich von Gott gelöst hat, gibt er sich dem bewusst und unbewusst immer mehr hin. Und die Stoßrichtung ist, auch wenn es für viele verborgen ist, gegen Gott, Hier heißt sogar genau genommen gegen den Gesalbten und Gott, also gegen Vater und Sohn, denn der Gesalbte ist der Messias, ist der Herr Jesus, ist der Christus. Und das Ganze geschieht natürlich nicht unter dem Banner, wir wollen jetzt mal Gott bekämpfen, sondern das ist Fortschritt, Fortschrittsglaube. Das ist Freiheit, das sind Menschenrechte. Also die Perversion kennt ja keine Grenzen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, wir retten mit Millionen den Timmy, kennen Sie den Timmy noch? Ist ja dann doch verendet. Und treiben gleichzeitig über 100.000 Babys im Mutterleib ab. Was für eine Perversion. Ich habe nichts gegen den Timmy. Und wenn da eine reiche Frau Millionen einsetzen will, meinetwegen. Aber irgendwo ist doch da was verrutscht. Dann nimmt die ganze Nation Anteil an dem Timmy. Ich bin auch ein absoluter Tierfreund, aber gleichzeitig an diesen Tagen, wo alles denkt, kommt der Timmy frei, kann der Timmy, will der überhaupt noch leben? Ich glaube, der hat sich zum Sterben zurückgezogen, aber Wahlforscher werden ja weniger gefragt, da dominieren ja wie ganz generell in Deutschland die Gefühle. Und dann wird halt mal gut gemeint gemacht, aber gleichzeitig sterben Menschen. Was für eine Perversion. Wir tragen die Kröte über die Straße. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Kröten. Ich liebe sie allerdings auch nicht besonders. Ich will nur sagen, was ist da oben passiert? Ich kann es Ihnen sagen. Die Schrift sagt, wenn wir Gott verlassen, verfinstert unser Denken. Wir werden schräg, wir werden komisch. Die Maßstäbe verrutschen uns. Die Stoßrichtung. Man empfindet Gottes Ordnungen als Fesseln, als Banden. Man sagt nicht, wie ich das sagen würde, auch von den alttestamentlichen Vorschriften, auch von Jesus her verstanden, vom Neuen Testament her verstanden, als Lebensordnungen der Freiheit. Also ist es schlimm, wenn man nicht töten soll, morden soll, die Ehe nicht brechen soll? Es ist schlimm, wenn man nicht stehlen soll. Also Sie merken schon, also, aber eben nicht als Gesetz, das ich erfüllen müsste, dass ich zu Gott komme, sondern als innere Herzensverlangen, weil der Geist Christi in mir ist. So, und das sind es Lebensordnungen, Lebensräume, die Gott gibt und sagt, Gott, die darfst du nicht überschreiten, sonst nimmst du Schaden und andere. Und was sagt der Mensch ohne Gott? Nein, das sind Fesseln und Banden. Das engt mich ein, das nimmt mir Lebensspaß, Lebensentfaltung. Die muss ich zerreißen, die muss ich sprengen. So habe ich früher auch gedacht. Wenn du wirklich frei sein willst, lass doch die Leute schwatzen. Lass doch die Frommen sich aufregen. Das ist doch mir egal. Ich will leben und zwar jetzt. Los geht's. Und wenn einer im Weg ist, dann wird er halt zur Seite geschoben. Und zur Not wird nach unten getreten und nach oben gebuckelt, weil man will ja vielleicht höher kommen. Ich verstehe das, wenn man die Perspektive vom Glauben her nicht hat. Aber es ist ein Kampf gegen Gott. Wie fahre ich offen? Was ist die Vielgeschlechtlichkeit anders als Rebellion gegen Gott? Gott schuf sie, ist asexuell, bisexuell mit Unterstrich. Ich weiß gar nicht, ich kriege die gar nicht alle zusammen. Und irgendwo kommt auch noch Mann und Frau. Das ist ja Quatsch. Dass es natürlich Besonderheiten gibt und dass Menschen auch unter bestimmten Dingen sehr leiden können. Na, natürlich. Aber deswegen kann ich doch eine Grundordnung nicht über Bord werfen. Also wenn Sie mir das, ich bin jetzt 62, vor 40, 45 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, wovon träumst du nachts? Sowas wird es nie geben, sowas Verrücktes. Dass man jedes Jahr sein Geschlecht neu wählen kann, also nicht das Biologische, aber das Gefühlte, das Soziale. Verrückt, oder? Finden Sie nicht. Manche Gemeinden sind schon so weltförmig, dass sie nicht einmal daran noch Anstoß nehmen. Und es geht nicht darum, das zu verurteilen. Es geht nicht darum zu sagen, ja, guck mal, wie böse die sind und wie gut wir sind, sondern dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Es ist doch verrückt und aus der Sicht Gottes wirklich nicht hinnehmbar. Sie zersprengen seine Seile und seine Banden. Abtreibung habe ich schon genannt. Die sexuelle Revolution ist eine Freiheit. Sie kennen ja den Kommunardenspruch, ich hoffe, ich kriege ihn noch zusammen. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört zum Establishment. Ja? 68er. So zusammenleben. Ich komme ja in manche Gemeinde, das ist inzwischen in manchen Gemeinden normal. dass der Jugendleiter unverheiratet und der ist ein feiner Kerl und auch wirklich ein Christ, aber es wird gar nicht mehr gesagt, ist gar nicht mehr klar. Das ist nicht nur fernweg und die böse Welt. Das Ganze zieht bei uns ein und zwar mit einer Geschwindigkeit, dass die Angst und Bange werden kann. Ach, schneid doch die alten Zöpfe ab. Ja, alte Zöpfe kann man abschneiden, aber nicht die, die biblisch sind. Selbstbestimmung, Sterbehilfe, der Mensch macht sich zum Herrn über Leben und Tod. Ich habe das Beispiel schon erzählt von dem Bruder, Arzt, selber Arzt, der mit einem Bruch ins Krankenhaus ist in Niederlande, da ist es sehr massiv, und den sie dann mit seinen 70, 75 gefragt hätten, ob er schon mal darüber nachgedacht, er wollte eigentlich nur seinen Bruch da irgendwie operieren lassen, schon mal darüber nachgedacht hätte, ob es eigentlich sich noch lohnt zu leben und ob sie ihm nicht helfen sollten, also nicht mehr zu leben. Das greift immer mehr um sich, man verliert die Achtung, indem man Gott verlässt, verlässt man auch die Achtung und die Achtung vor der Würde des Menschen. Von der Auflösung von Ehe und Familie ist nichts anderes als Rebellion gegen Gott, das Zerreißen von Seilen und Banden der guten Ordnung Gottes. Es hat einmal ein Mann, von dem ich das gar nicht erwartet hätte, der kleine Prinz Alexander de Saint-Exupéry, stimmt ja, der hat geschrieben, wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos. Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist die Aufklärung hirnlos, Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Und zu diesem Kampf gegen Gott gehört auch der immer mehr um sich greifende Antijudaismus. Ich hätte vor 30, 40 Jahren nicht gedacht, dass man im Land der Shoah und der Täter so offen antisemitisch, antijudaistisch leben kann. Ich hatte jetzt dieser Tage in Berlin ein Treffen mit jemandem von der Botschaft. Da kommen 8 Bodyguards, um diesen Menschen zu schützen. In Berlin, wo 1933 bis 1945 wirklich eine finstere Judenpolitik, eine Vernichtungspolitik ausgegangen ist. Und 80 Jahre später legt man den Toten die Grenze nieder, aber die lebenden Juden haben Angst. Wenn die Rabbis sagen, zeigt nicht euer Jude sein, aber nicht nur nicht in Berlin, sondern auch in New York oder in Kalifornien. Wenn immer mehr auf gepackten Koffern sitzen. Ich habe nicht nur von Sarah Maria Sanders, auch von anderen gehört, dass die buchstäblich Juden gepackte Koffer haben, weil sie sagen, wir wissen nicht, wann wir schnell weg müssen. Ob das ein bisschen irrational ist, das sei dahingestellt, wir sind ja gar nicht in der Situation. Und dieser Kampf gegen Israel, gegen Juda, da läuft bestimmt auch manche schief, die sind ja noch im Fleisch. Ich sage nicht, dass da alles gut ist, aber warum werden die so in den Fokus genommen? Warum gibt es so viele Verurteilungen gegen Israel im Sicherheitsrat, während man Länder wie Nordkorea, wie Sudan und Irak und Iran und also wirklich schwerste Menschenrechtsverletzungen, da sagt man nichts dazu. Weil man fokussiert ist von der unsichtbaren Welt und zunehmend antijüdisch, antisemitisch. Man unterscheidet auch nicht und sagt, ja, also selbst wenn man sagt, wobei da bei uns viel falsch berichtet wird, aber selbst wenn man sagt, ja, das ist nicht in Ordnung in Israel. Ja, was hat der Jude in Berlin, was hat der Jude in New York mit der Politik Israels zu tun? Das wäre ja so ähnlich, wie wenn Sie in Thailand im Urlaub sind und kriegen Prügel, weil jemand sagt, mit dem Merz oder was weiß ich, mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Özdemir bin ich nicht einverstanden. So, ja, ich habe ihn nicht mal gewählt. Entschuldigung, dass ich das jetzt verraten habe. Und viele wollen das ja gar nicht mehr hören. Wir wollen ja nur noch gestreichelt werden. Es darf ja nicht herausfordern. Es könnte ja einer wegbleiben. Und das tut mir so weh. Es geht nicht um Scharfmachen, es geht nicht um Aufheizen, sondern es geht um die Akzeptanz der Realität, die Zeichen der Zeit und dass wir dann auch die richtigen Konsequenzen ziehen. Und das ist eben auch hier im Psalm 2 schon vorgezeichnet. Also wir haben ein kriegerisches Auftreten, eine Rebellion gegen Gott, die sich immer mehr zuspitzt. Und wie reagiert jetzt Gott? Ich gucke gern, ich weiß nicht, so Tiervideos, Sie auch? Aber ich schon. Und ich liebe die kleinen Elefanten. Leider kann man ja keinen im Garten halten. Also vielleicht solange er noch so klein ist schon. Und die sind so süß und weiß ich nicht. Aber dann vergessen die gegenüber ihren menschlichen Pflegern, die sie wie Vater und Mutter ein bisschen, dass sie mit 80 oder 100 Kilo geboren werden und ruckzuck 200, 300 Kilo wiegen. Und dann legt der kleine Elefant, klein jetzt in Anführungszeichen, mit seinen 300 Kilo sich auf die Matte und auf den Pfleger. Das geht natürlich gar nicht. Aber du musst lachen. Und wenn der Elefant erwachsen ist, dann ist sowieso, was will da ein Mensch machen? Du musst lachen, wenn du weißt, wer Gott ist. Denn diese Rebellion gegen Gott ist sowas von sinnlos, ist sowas zum Scheitern verurteilt und ist sowas zum eigenen Schaden. Und das sage ich auch Menschen, wenn sie noch nicht ans Neue Testament, noch keinen Zugang haben und vielleicht überhaupt noch jüdischer Herkunft zur Bibel. Sag ich, lese doch mal deinen Tanach. Immer, wenn ihr Gott gedient habt, ging's nach oben. Und immer, wenn ihr Gott verlassen habt, habt ihr Fremdmächte und Landverlust und solche Dinge gehabt. Gegen Gott kämpfen ist keine gute Idee. Das gilt nicht nur für Israel, das gilt nicht nur für die Welt, das gilt auch im persönlichen Leben. Haben Sie Gott schon mal was abtrotzen wollen? Ich schon. Man kann ja raffiniert trotzig sein. Also die Reaktion Gottes, zweiter Abschnitt, der im Himmel thront, lacht. Längst hat der Allherr seinen König eingesetzt. Ich paraphrasiere noch mal kurz, Vers 4 bis 6. Der im Himmel wohnt, lacht, spottet. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Zum Beispiel in den 7 Zornschalen der Letztzeit. Von denen es dann heißt, dass mit dieser Schale der 7. der Zorn Gottes vollendet ist. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Und dann kommt die Antwort Gottes. Ich aber, ich habe meinen König geweiht, eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Das ist eine seltsame Antwort. Gott sagt, wer letztlich die Macht hat und wer letztlich regiert und wer letztlich das Sagen hat, das ist schon längst klar. Ihr mögt toben und rüsten und kämpfen, wie ihr wollt. Der Herr lacht ihrer und er spottet über sie. Und das führt uns zum dritten Teil, zum Zwiegespräch zwischen dem Allherrn, den Gott von Anfang an eingesetzt hat und vorgesehen hat. Du bist mein Sohn, Vater und Sohn, Vater und Vater Gott und Messias König im Gespräch, die Verse 7 bis 9. Kundtun, so der Sohn jetzt, erzählen will ich den Ratschluss. Also ist was beschlossen worden. Wenn Gott, wenn Vater und Sohn etwas beschließen, dann kommt es zustande. Mein Wille soll geschehen. Gott lässt in seiner Weisheit eine geraume Zeit vergehen und auch viele Gegenbewegungen zu. Aber letztlich setzt er sich durch. Was Gott will, das geschieht. Und dieses Wort, das hier steht, das hat es vom hebräischen Text her mit in Stein gemeißelt. Es steht absolut fest, ich nehme mal an, dass die deutsche Redewendung auch von den 10 Geboten, den 10 Worten auf den Tafeln Gottes kommt, ich weiß es nicht, aber in Stein gemeißelt. Also das ist so absolut fest, das ist sicher. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der ewige Gottessohn, ohne Anfang und Ende, vom Vater stammend, ein geborener und gezeugter Gottes. Er wurde durch die Auferstehung aus Toten gemäß Apostelgeschichte 13, Vers 33 eingesetzt als Regent für alle Zeiten. Und er ist jetzt zunächst im Himmel und wir lesen ja in der Offenbarung auch dann das Offenbarwerden auf dem Thron und dann das Kommen auf die Erde. Also die Herrschaft ist hier noch nicht offenbar, aber er ist schon da. Er ist schon da. Und dann spricht der Vater zum Sohn, bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Gott gehört die ganze Welt. Gott hat alles geschaffen. Gott gibt allem Leben. Gott erhält allem alles am Leben. Und Gott kann, das klingt fast provokant für uns, ist aber so, mit seiner Schöpfung, mit seiner Kreatur machen, was er will. Macht er aber nicht, weil er sich selbst gebunden hat im Herz seiner Liebe. Aber ich sage nur ganz grundsätzlich, was glaubt der Mensch eigentlich, wenn er auftritt und sagt und Gott anklagt? Warum? Wieso? Das war ja ein bisschen auch das Problem Hiobs. Dass er sagt, ja, ich bin so schwach, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, dann wollte ich mit Gott vor Gericht treten und dann würde ich auffahren und meine Argumente bringen. Es ist Unrecht, was mir geschieht und was er alles zum Teil zu Recht sagt. Aber er vermaßt sich derart, dass er sich auf die Ebene Gottes begibt und sozusagen auf Augenhöhe mit ihm sprechen will. Und das ist die absolut falsche Position. Gott muss sich nicht vor uns rechtfertigen. Wir haben Gott nicht zur Rede zu stellen. Dass ein Mensch mit Führungen Gottes, mit Wegführung Gottes, besonders wenn sie eben schwer und schmerzhaft sind, hadern kann, dass er ringt, dass er klagt, dass er Gott sagt, warum ist das so und ich verstehe das nicht und kannst es wegnehmen. Alles okay. Aber nicht auf eine Ebene Gott anklagen, mit Gott rechten wollen. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfe zerschmeißen. Also wir haben hier die Ermächtigung des Sohnes zum Regieren und zum Gericht üben. Und das führt uns auch zum vierten Teil, dieser wunderbare, hoffnungsvolle Ausgang, den wir dann in diesem Psalm finden. Wissen Sie, was ich glaube? Wir kriegen noch eine ganz besondere Aufgabe. Noch sitzen wir ja relativ bequem hier. Aber Covid war ja mal so ein Vorgeschmack. Und wenn wirklich mal die Welt ins Wanken kommt, dann werden die Leute fragen, wo ist jetzt noch Licht, wo ist jetzt noch Hoffnung? Und dann sind wir ganz anders gefragt. Solange es noch einigermaßen, ich meine, persönlich gibt es immer große Nöte und Probleme, aber solange es noch einigermaßen läuft, lacht man auch gerne über die Christen. Ich denke immer noch an die Berichte von Christen, die an der Front waren, verschiedenen Kriegen. Was wurden die ausgelacht? Der Fromme, manche wurden vorgeführt vor der ganzen Truppe. Und einer hat erzählt, aber als dann die Granaten und die Artilleriegeschosse einschlugen, da haben sich die größten Spötter zu mir in den Schützengraben geschmissen und haben gesagt, Franz, bet auch für mich. Warten wir ab und sind wir bereit auch für schwierige Verhältnisse, wo auch uns ganz schön die Angst nach uns greifen kann. Aber das Schöne ist ja, wir wissen, wohin damit. Nur dürfen wir nicht glauben, dass immer alles so glatt und so weitergeht. Ich will Ihnen keine Angst machen, ich will es nur ganz realistisch sagen. Bereiten Sie sich vor. Und der vierte Abschnitt gibt uns ja den Weg vor, den wir immer mit all unseren Sorgen und mit all unseren Ängsten und Nöten gehen sollen, küsse den Sohn, der Aufruf zur Beugung. Und da heißt es, so seid nun verständig, ihr Könige, Buber verdeutscht, und nun Könige, begreift's, kapier's doch endlich. Also könnte man so umgangssprachlich sagen. Kapier's doch hin, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Ein biblisch Verständiger, ein biblisch Kluger, ein biblisch Weiser ist nicht einer mit dem IQ von 180 und 5 Doktortiteln, sondern einer, der Gott akzeptiert und sich ihm und seinem Sohn unterordnet. Das ist klug. Das ist klug, das ist weise. Da kann der ein IQ haben, der unterirdisch ist. Das spielt keine Rolle, wenn Gott gesagt hat, du läufst eben als halb Schwachsinniger durch diese Welt. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise. Das ist Gottes Sache. Droben wird sowieso alles anders. Und was an einem Menschen ist, das werden wir erst droben sehen. Wie und auf welche Weise wir diese Bahn laufen, da hat Gott vieles vorgegeben. Ich habe nicht mein Geschlecht ausgesucht. nicht mal meine Eltern ausgesucht. Ich habe nicht ausgesucht, dass ich im 20. Jahrhundert geboren werde. Dass ich Deutscher bin, dass uns gut geht, dass wir so einen Wohlstand haben. Und habe alles nicht ausgesucht. Meine genetische Disposition, Sozialisation. Aber Gott sagt, das habe ich in dein Leben gelegt und du sollst jetzt auf dieser Bahn laufen. Klug ist, wer sich unter Gott beugt und der das jetzt lernt. Ein Dummkopf, ein Narr ist, wer sich gegen Gott stellt und sich ihm nicht unterordnet. In Vers 11 heißt es dann, dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Glückselig, Aschrei, glücklich, wohl allen, die auf ihn trauen. Es gibt eine Gnadenfrist. Ich möchte hier nicht erklären, dass auch wenn ein Mensch ins Gericht geht, das nicht das letzte Wort Gottes ist. Aber bevor es zum Gerichtsvollzug kommt, sagt Gott ganz klar, dass wer sich nicht auf ihn einlässt, dass der ins Gericht geht. Also Johannes 5,24 sagt es umgekehrt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, er ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Aber umgekehrt, wer nicht hört, Johannes 3, Vers 36, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Das stimmt eben auch. Und das sollten wir nicht verniedlichen. Ja, es kann nicht so gemeint sein und Gott kann ja gar nicht. Steht auch geschrieben und wir haben die ganze Breite des Wortes Gottes zu verkündigen. Ja, wie entrinnt man jetzt? Wo ist die Zuflucht? Wo ist die Hoffnung? Wir haben von diesem französischen Dichter gelesen, es ist alles hoffnungslos und zukunftslos. Ist es nicht? Wir haben Jesus. Und die Welt hat Jesus, die Welt hat eine Hoffnung, die Welt hat eine Zukunft. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zukunft. Mein Leben geht nicht zu Ende, sondern ich starte erst durch, wenn ich beim Herrn bin. Und wie geht das? Durch Dienen und Küssen, durch sich beugen. Das Küssen ist jetzt nicht der Kuss von Mann und Frau, sondern das Küssen ist jetzt so, wie man das vielleicht noch beim Papstring, so mit dem Petrusring und dann beugen sich die Priester, die Kardinäle und die Bischöfe knien. Das heißt, sie küssen den Ring, es geht nicht um den Menschen, sondern katholisches Verständnis, halt es nicht für biblisch, aber er ist der Nachfolger Petri und sie akzeptieren sein Amt und die, so glauben sie, von Gott gebotene Unterordnung. Küssen heißt sich unterstellen. Küssen heißt sich jemand anvertrauen. Küsse den Sohn heißt eigentlich neutestamentlich an ihn glauben, ihn suchen, Beziehung. Ich gehöre zu dir. Ich möchte unter deinen Schutz. Ich möchte unter deinen Schirm. Du bist mein Herr. Ich möchte deine Lebensordnungen ausleben durch deinen Geist. Und dann ist es wie beim mittelalterlichen Lehnsherrn auch so, denn wenn jemand ein Lehen bekommen hat und den Lehnsherrn als Herrn akzeptiert hat, dann war der Lehnsherr auch ihm gegenüber zum Schutz verpflichtet. Nicht nur der das Lehen bekommen hat, musste Truppen abstellen und seine Pflichten erfüllen und Ernteerträge und sowas. Und so ist bei uns auch. Wer euch antastet, heißt es von Israel, tastet seinen Augapfel an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn eine Wespe oder sonst irgendwas Richtung Auge fliegt, da macht man unwillkürlich und schließt die Augen. Und viele spielen mit Israel mit dem Feuer. Und die Fliegenklatsche Gottes wird kommen. Sieht man auch im Alten Testament oft, dass die Feinde auch dadurch ins Gericht kommen, dass sie einfach nicht aufhören, weiter gegen Israel zu laufen. Und noch viel mehr, Neues Testament. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den verdirbt Gott, Korintherbrief. Die Gemeinde ist der Leib des Christus. Ich möchte nicht zu denen gehören, die über die heilige Gemeinde bei aller menschlichen Schwachheit, aber doch von Gott auserwählt und geliebt, opponiert, lästert, schimpft. Es ist Gottes Werk bei aller Mangelhaftigkeit, wie beim Volk Israel auch. Und ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die die Christen, weise Christen sind, verfolgen. Aber das Positive ist, wir dürfen ganz bewusst den Herrn suchen. Und je länger, je mehr merken wir ja, was haben wir schon in der Hand? Was können wir schon machen? Wer sind wir schon? Jesus sagt, ihr könnt nicht ein Haar schwarz oder weiß machen. Wir sind doch völlig ausgeliefert, Geliebte aber um des Herrn willen und begnadet, aber alles in der Verbindung in Gott, in Christus, mit Christus. Und das Beste ist, sich ganz an ihn zu hängen. Und das haben die meisten von Ihnen ja schon getan, denke ich mal. Wenn nicht, dann kann es ja noch geschehen. Aber das kann man auch ganz persönlich jeden Tag machen, in Sorgen und Nöten. Was ist das Beste? Zu ihm damit. Küsset den Sohn, beuget euch vor ihm. Ich mache das leider nicht immer. Und wenn erst mal Rainer Wörz kommt und dann der Herr, dann wird es meistens auch schwierig mit den Menschen. Stimmt's? Manchmal wird es auch schwierig, weil Jesus zuerst kommt, aber schwierig wird es immer, wenn der Rainer vorne ist und der Herr dann irgendwann im Schlepptau. Und die Sorgen und Nöte, wir haben jetzt natürlich auch Gespräche, die Kinder sind größer geworden, jetzt hat man Enkel. Und ja, du hast ja nur noch sehr, sehr begrenzt Einflussmöglichkeiten beim, es geht jetzt nicht um jemand Bestimmtes, nicht, dass sie schon mal wieder scannen, wer könnte das in seiner Familie sein, nein, aber so beim 20, 25-Jährigen. Man gibt da den netten Spruch, früher redete man mit seinen Kindern über Gott und heute redet man mit Gott über seine Kinder. Und das ist ganz gut so, denn er ist vermögensmächtig. All eure Sorge werft auf ihn. In der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Druck, in der Welt habt ihr Drangsal, aber wir wissen, wohin damit. Und wir wissen, dass alles nicht hoffnungslos und ziellos und sinnlos ist, weder für uns, noch für die Gemeinde, noch für Israel, noch für die ganze Welt. Es wird regiert. Der Allherr hat längst in einem göttlichen Beschluss festgelegt, Jesus wird zur Ehre Gottes des Vaters regieren, bis er das alles erfüllen wird, was Gott sich in ihm vorgenommen hat. Amen. Wir wollen beten und aufstehen. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du immer wieder auch mal einen Wachrüttler schenkst, einen geistlichen Wecker, einen, der nervt, einen, der stört, einen, bei dem die Harmonie ein Stück weit flöten geht. Du weißt, dass wir das brauchen. Du weißt, wie leicht wir in einen Trott kommen, wie die Dinge halt so laufen und wir so schläfrig da vor uns hinbatschen, auch im Glauben. Und wir danken dir, dass wir Anteil nehmen dürfen auch an der Entwicklung in der Welt deines Volkes, an der großen Not, die aller Orten ist, auch in den Psychiatrien. Wie viel Einsamkeit, wie viel Not, wie viel Ängste, wie viel Sorgen, wie viel kaputte Beziehungen, wie viel Weinen, wie viel Tränen. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du sitzt im Regiment, ein gnädiger, ein barmherziger, ein liebender, aber einer, der auch mit Strenge regieren kann, wo es nicht mehr anders geht. Und wir danken dir, dass wir immer mehr lernen und erfahren dürfen, mit allem zu dir zu kommen, zu glauben, sich dir anzuvertrauen, dir treu zu sein, sich vor dir zu beugen, dich zu küssen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.